Herzlich willkommen zum InfoDirect Live Podcast am 3. Mai 2023. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute Morgen war ich wirklich überrascht, als ich den Blätterwald durchgegangen bin. Dachte ich, heute ist Tag des schlechten Witzes. Da haben sich nämlich die etablierten Zeitungen darüber beschwert, dass es viel zu wenig Medienvielfalt gäbe und dass diese Medienvielfalt jetzt in Gefahr sei. Ich bin dann draufgekommen, dass nicht Tag des schlechten Witzes ist, sondern dass heute der Tag der Pressefreiheit ist. Und das ist alles sehr absurd und ich finde kaum Worte dazu, was heute unsere etablierten Medien da wieder veranstaltet haben. Deshalb bin ich sehr froh, einen erfahrenen Kollegen heute zu Gast zu haben, nämlich den Herausgeber von Report 24, Florian Machl. Lieber Florian, herzlich willkommen im InfoDirect Live Podcast.
Servus Michael, hallo.
Wie ist es dir heute gegangen? Die etablierten Medien haben ja heute weiße Titelblätter gehabt von Die Furche über Volksblatt, Kurier, Vorarlberger Nachrichten. Alle Titelblätter weiß, um darauf hinzuweisen, dass die Medienvielfalt in Gefahr ist.
Ja, mir ist es wunderbar gegangen, so wie jeden Tag, weil ich diese etablierten Medien nicht lese. Ich habe es natürlich auf Social Media mitbekommen und an sich ist das ja ganz spannend, ne? Es ist eine riesengroße Vielfalt, wenn alle Medien dasselbe tun. Das zeigt so richtig, wie individuell die sind alle. Und das Ganze kann man ja auch die Brücke zur Migrationskrise irgendwo schließen, weil da wird uns ja auch Vielfalt eingeredet, wenn alle gleich ausschauen. Habe ich noch nie verstanden, aber der Mainstream will das so.
Kurz, letztes Jahr hat es ja auch schon eine ähnliche Aktion gegeben, da haben auch alle das gleiche Titelblatt gehabt. Das hat auch bei normalen Lesern, die sich nicht täglich politisch informieren, schon für Verwirrung gesorgt. Jetzt mit den weißen Seiten war die Verwirrung komplett und es hat dann auch jedes Blatt, das sich da für Medienvielfalt beteiligt hat, unter anderem auch das Parteiorgan der ÖVP in Oberösterreich, das Volksblatt, alle haben dann Leitartikel dazu geschrieben und haben sich dann gegenseitig verlinkt und darum liegen die jetzt auch alle vor mir und dort der Standard beispielsweise geschrieben, Aufschrei der Redaktionen, warum die ORF-Reform die Medienvielfalt zerstört. Oder die kleine Zeitung, das neue ORF-Gesetz, ein ordnungspolitischer Amoklauf gegen die Meinungspluralität oder Kurier, Totengräber der Medienvielfalt, Profil, schreibt David gegen Goliath, wenn der ORF allmächtig wird. Das Salzburger Nachrichten sind erklärend, die Pressefreiheit, die wir meinen. Vorarlberger Nachrichten, Nachrichtenwüste abseits des blühenden ORF. Demokratie in Gefahr. Florian, jetzt ist wirklich um mit unserer Demokratie, oder? Diese Vielfalt, die uns die Medien da täglich gebracht haben, ist jetzt in Gefahr, weil der ORF reformiert wird. Also hast du da noch Worte dazu?
Ich finde es relativ spannend, weil man ja eigentlich dann denken müsste, die armen Medien werden da in ihrer Möglichkeit zu berichten eingeschnitten und ihre Meinungsfreiheit und Pressefreiheit würde da irgendwo eingeschränkt. In Wahrheit geht es eigentlich nur ums Geld. Das haben sie auch gar nicht so wahnsinnig verschlüsselt in ihren Texten. Also es haben ja alle Medien meines Erachtens auch dann den gleichen einen Betrag gebracht und da steht drinnen mit mindestens 710 Millionen Euro, die der ORF von den GebührenzahlerInnen und Zahlern erhält, tritt der ORF nun verstärkt in Konkurrenz zu den privaten journalistischen Medien. Und was ist jetzt genau der Unterschied? Also der ORF hat ein Jahresbudget von 1 Milliarde Euro. Das ist ja gar nicht einmal so unspannend, ne? Und jetzt kriegen sie halt wahrscheinlich aus der Schiene der Zwangsgebühren 100 oder 200 Millionen mehr. Im Grunde genommen ändert sich nichts. Also es ist nur ein Rute ins Fenster stellen, Regierung, wir wollen mehr Kohle, macht für uns auch ein paar 100 Millionen mehr locker, sonst schreiben wir nicht so freundlich über euch. Das lese ich da zwischen den Zeilen.
Also es geht nicht um Meinungsvielfalt, das ist das Kleid, hinter dem man sich versteckt, sondern das ist die blanke Gier am Futterdruck unserer Steuergelder.
Ich verstehe die Verbindung auch überhaupt nicht zur Meinungsvielfalt. Was haben die Zeitungen für ein Problem? Wenn sie vernünftige Artikel und Berichte bringen würden, dann kommen die Leute ja eh von selbst. Also das ist ja alleine dieser Ansatz, ja, dass man unbedingt das Geld vom Staat bekommen muss, ist ja schon einmal grundfalsch in der Medienlandschaft. Aber sie kommen ja überhaupt nicht auf die Idee, dass sie die Wahrheit berichten und dass sie Dinge berichten, die die Menschen interessieren. Man muss sagen, das war früher mal die Kronenzeitung. Da hatte ich auch riesen Respekt davor, weil die haben wirklich das Ohr bei den Menschen gehabt. Die haben recherchiert, die haben berichtet, die waren die einzigen, die neben der APA so richtig eigene Recherche betrieben haben. Ich weiß nicht, was sie jetzt tun und heute tun, weil sie grölen ja im gleichen Chor mit und waren auch während der Corona-Zeit mitten mit dabei, haben das selber berichtet. Aber ich verstehe den Punkt nicht, wenn der ORF mehr Geld bekommt, ist die Meinungsvielfalt in Gefahr. Also das hat überhaupt keine Verbindung miteinander.
Ein bisschen verstehe ich den Punkt schon, allerdings nicht erst seit heute Morgen, sehr, sehr viel länger, noch nicht so lange, wie es Tatsache ist, aber schon sehr, sehr viel länger. Wenn man sich beispielsweise das ORF-Monopol angesehen hat, wie der Gründer von RTV oder Ferdinand Wegscheid von Servus TV, wie die den Kampf gegen das ORF-Monopol geführt haben. Und die berichten dann schon darüber, dass es ein Problem war, dass der ORF so viele Programme rausgehauen hat, dass er gesagt hat, es sind keine Lizenzen mehr frei. Und das ist das eine mit den Lizenzen und das andere, dass man, wenn der ORF sehr, sehr, sehr viel anbietet, ohne dass er sich finanziell Sorgen machen müsste und ohne dass er sich da wirklich auf das Publikum ausrichten müsste, dann überschwemmt er den Markt so viel mit Information, dass es für die Konkurrenten schwieriger wird. Und da haben sich die etablierten Medien in ihren Blasen, in ihren Nischen gut eingerichtet und die befürchten jetzt natürlich, wenn der ORF mehr Geld erhält und dann auch den Auftrag bekommt, dass er beispielsweise Jugendformate auf TikTok machen müsste oder sonstiges, dass das dann Leser und im weiteren Sinne dann Werbekunden wegnimmt. Und da sieht man wahrscheinlich die Gefahr. Aus meiner Sicht ist das aber komplett verlogen, weil warum hat man da nicht früher den Mund aufgemacht?
Ja, du schau. Man muss trotzdem mal in großem Realismus diese Zahlen betrachten und wir wollten ja heute auch darüber sprechen, dass mehrere etablierte Medienhäuser ja jetzt angeblich in Problemen wären, Dutzende bis Hunderte Mitarbeiter entlassen müssen und das muss ich alles in Verbindung sehen und wenn ich dann höre, ein einziges Medium muss 100 Personen entlassen, dann denke ich mir, was könnten wir freie Medien damit tun? Ja? Was könnten wir mit nur 1 Million Euro tun? Was können wir mit 10 Mitarbeitern machen? Wir sind ja alles, also jetzt nicht unbedingt Einzelspieler, aber ich habe zum Beispiel 10 Leute im Team, ich weiß nicht, wie viel du hast. Und wir können wirklich, wirklich viel bewegen, aber hätte ich das Zehnfache und hätte ich ein Budget, statt dass jeder gegen mich kämpft, weil ich die böse Meinung habe. Also all das muss man mal einfließen lassen und verstehen, was da eigentlich passiert und was da in voller Selbstverständlichkeit passiert, weil diese Leute, die diese Medien führen, die glauben ja, dieses Geld steht ihnen zu, obwohl sie es nicht verdienen. Sie kriegen es ja wirklich vom Staat zugewiesen, auch der ORF. Wenn man sich vorstellt, zum Beispiel der ORF müsste jetzt hinaus in den freien Markt. Der müsste um Kunden werben, der müsste ein so gutes Programm machen, dass die Menschen sagen, wir schauen uns das freiwillig an. Sie haben so eine große Seherschaft, dass sie entsprechend dann Werbeeinnahmen lukrieren können. Das wäre wahnsinnig spannend, würde aber im jetzigen Zustand des Senders überhaupt nicht funktionieren, weil jeder weiß, dass dort nur Propaganda verbreitet wird und dass nicht einmal der Wetterbericht stimmt. Also da hätte ich sogar eine lustige Anekdote aktuelle dazu.
Dann hau raus die Anekdote zum Wetterbericht.
Also ganz, ganz spannend war dieser Wetterhansel vom ORF, der Markus Watzak. Vielleicht kennt den jemanden. Ich kenne ihn ja nicht, weil ich gar nichts vom ORF kenne, außer ich kriege es irgendwie auf sozialen Medien mit und dann schaue ich ein bisschen nach. Und der hat heute geschrieben, es ist so furchtbar mit dem CO2 in der Atmosphäre. Dazu muss man aber sagen, dass der ein Studium abgeschlossen hat. Also er soll an der Uni Wien tatsächlich Meteorologie studiert haben. Und seit 3 Millionen Jahren war nicht so viel CO2 in der Atmosphäre wie jetzt, hat er geschrieben. Und gemessen wurde das am Mauna Loa. Und dazu muss man wissen, das ist ein aktiver Vulkan, der letztes Jahr im November ausgebrochen ist. Und Vulkane haben so an sich, dass da ein bisschen Gase aus der Erde rauskommen und relativ viele, und dass da eine Messstation ist, die angebliche CO2-Konzentration in der Atmosphäre misst. Das hat schon eine ganz, ganz besondere Würze. Und dass jetzt dieser, ich weiß nicht, ob er der Chef-Meteorologe vom ORF ist, auf jeden Fall ganz ein hoher Wetteransager, dass der das nicht recherchiert und nicht versteht, was er da für einen Blödsinn von sich gibt, das ist für mich völlig unverständlich.
Florian, ich muss dir widersprechen, du verbreitest doch wüsteste Verschwörungstheorien, nachdem dass die Erderwärmung im April und jetzt auch im Mai zumindest bei uns in Oberösterreich ausgeblieben ist und ich jetzt viel Zeit habe, auf Twitter zu schauen, habe ich heute festgestellt, dass dieser Watzak hat das nicht als wissenschaftliche These gesagt, sondern er hat einfach seinen Gedanken freien Lauf gelassen, ohne das großartig vorher zu überprüfen, und dass man das jetzt als wissenschaftliche These in den Mund legt, das ist eine gemeine Unterstellung von Klimaleugnern, Aluhutträgern, Neonazi-Rechtsextremisten und der Rest fällt mir jetzt nicht ein.
Also, bitte, ja, und das wenn andere Leute eine These äußern, dann kommen sie gleich für den Richter. Ne? Das ist, da werden möglicherweise gewisse Dinge mit zweierlei Maß gemessen.
Da kommen wir auch gleich hin. Ich möchte aber nur noch einmal verdeutlichen, dass du ohnehin auch schon gesagt hast, die Medien, die sich jetzt über die fehlende Medienvielfalt aufregen, das sind genau die Medien, die immer dieselbe Meinung haben. Zum Thema Migration, zum Thema Klima, zum Thema Corona, zum Thema Impfung, zum Thema Atomausstieg, Energieumstieg, Windräder, immer dieselbe und gleiche Meinung. Zu Thema AfD, die KPÖ ist super, die FPÖ ist ewig gestrig, überall dieselbe Meinung, und die Medien beklagen sich jetzt wegen fehlender Medienberichterstattung, Medienvielfalt, und da gebe ich dir vollkommen recht, wenn sie die nur einen Tag wirklich darum bemühen müssten, selbst Geld aufzustellen, dann wird es da ganz anders aussehen, weil aus meiner Sicht, das hat man heute gesehen, die Medien sind ja kaum unterscheidbar. Das meiste sind ohnehin Meldungen, die von der APA übernommen werden. Teilweise nicht nur in Copy and Paste, sondern im Online-Bereich werden die teilweise direkt schon freigeschalten. Da hat die Redaktion, die Lokale, dann gar nichts mehr mitzuarbeiten. Und das ist eine Einfalt, die er seinesgleichen sucht.
Und ja, man muss sich auch die Frage stellen, wofür diese Medienhäuser überhaupt noch Journalisten beschäftigen, weil, wie du sehr richtig sagst, die meisten Nachrichten sind ja in jedem Medium identisch, weil sie von den Presseagenturen kommen, ob das jetzt die APA oder die dpa ist, ist ja völlig egal. Und wozu brauche ich dann eben noch diese hunderten Redakteure? Und meine These ist, die braucht man, damit sie zum einen bei irgendwelchen Talkshows auftreten und sich gegenseitig Recht geben, weil da werden eh immer nur die Leute von einer Seite eingeladen. Wir dürfen ja da gar nicht hin. Mit uns spricht man nicht. Und auf der anderen Seite braucht natürlich jedes dieser Medien ein paar Redakteure, die sich dann gegenseitig Preise verleihen können. Das ist auch ganz wichtig. Also es gibt immer wieder große Gala-Veranstaltungen, wo immer die gleichen Leute von immer den gleichen anderen Leuten irgendwelche Preise kriegen, weil sie so tolle Typen sind.
Aber bisher gibt es ja keine 100 Redakteure, die einen Preis bekommen haben. Das ist eh ein bisschen Frauenquote und sonst Klenk, Armin Wolf und wer noch, dann ist eh schon ziemlich zusammengeräumt. Ich glaube, Journalist des Jahres ist der Armin Wolf jetzt gefühlt 340 Mal geworden.
Ja, weil er so ein toller Typ ist, das muss man halt auch so sehen. Ne? Das ist, stimmt. Armin Wolf ist einfach das Beste, was Österreich zu bieten hat.
Das habe ich wieder vergessen jetzt, und der Armin Wolf hat uns ja vorgerechnet vom Thomas Breit, Neue Normalität, gibt es da ein lustiges Video dazu. Der Armin Wolf hat uns ja vorgerechnet, dass der ORF nur 50 Cent am Tag kostet, und wir sollen froh sein, dass er so ein vielfältiges Angebot für so wenig Geld zur Verfügung stellt. Florian, jetzt eine kurze Frage dazu. Report 24 hat ja auch jeder Mensch auf der ganzen Welt die Möglichkeit, dass er das liest, oder?
Im Grunde genommen schon, ja.
Ja, also jeder, der Deutsch kann zumindest, und sonst kann man Übersetzer drüber laufen lassen. Mit der Argumentation vom ORF könntest du da jetzt ja auch sagen, du bringst einige Artikel jeden Tag und du verlangst jetzt von jedem Österreicher nur 10 Cent am Tag, weil, und das muss jeder bezahlen, weil es hat ja schließlich jeder die Möglichkeit, dass er da reinschaut.
Ja, ich habe da generell immer einen anderen Ansatz gehabt, aber dazu ist auch wichtig zu wissen, warum ich persönlich zum Beispiel schreibe. Ich schreibe, das ist ein bisschen wichtig für meine Psyche, für meine Seele. Wenn ich sehe, dass irgendwas nicht stimmt im offiziellen Narrativ, dann forsche ich so lange, bis ich die richtige Geschichte finde oder zumindest andere Informationen bekomme und die publiziere ich dann und dann geht es mir persönlich besser und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass meine Ergüsse, ja, ob die jetzt hochgeistig sind, ob die super recherchiert sind oder nur ein paar Gedanken sind, dass ich jemanden dazu zwingen will, dass er dafür zahlen muss. Das ist so weit weg von meinem Denken. Ich veröffentliche das, weil ich will, weil ich Spaß daran habe, das zu recherchieren. Ich erreiche damit ein Millionenpublikum tatsächlich, aber das erreiche ich meines Erachtens darum, weil die Leute auch merken, dass mir das irrsinnig Spaß macht und dass ich mit Herzblut bei der Sache bin. Aber dass ich jemanden dazu zwinge, den Schwachsinn irgendwie zu bezahlen, der da aus meinem Medienhaus kommt, ja, Schwachsinn ist jetzt gemein, aber hin und wieder ist es halt so, sicher nicht. Das geht sich nicht aus und das darf auch überhaupt nichts mit Journalismus zu tun haben. Es darf auch, ja, man könnte jetzt das Wort freier Markt irgendwo bemühen, den wir eh nie gehabt haben. Aber im Grunde genommen finde ich, ist es schon so, wenn jemand etwas kann und das macht, dann kommt das Publikum von selbst und sagt, das will ich, dafür bezahle ich. Aber alles, was in Richtung Zwang geht, ist furchtbar kommunistisch und das lehne ich ab.
Ja, man merkt, du bist kein Sozialist, aber ich war jetzt auf so vielen SPÖ-Veranstaltungen, dass ich jetzt zumindest weiß, wie Sozialisten teilweise denken. Und da sagt man, das, was am besten ist für die Menschen, das ist zwar sowieso das Beste, aber das müssen wir mit Zwang durchsetzen. Ob das jetzt ein 32-Stunden-Arbeitstag ist oder dass Frauen 40 Stunden arbeiten sollen oder Sonstiges, das ist so eine tolle Errungenschaft für die Menschheit, das muss mit Zwang durchgesetzt werden. Und so ist es wahrscheinlich dann auch mit den Abgaben für diverse Medien. Und da sind wir bei einem Punkt. Der Andreas Babler hat bei einer, also das, der Bobo-SPÖ-Kandidat jetzt im internen SPÖ-Wahlkampf, hat sich bei einer Wahlkampfveranstaltung, so einer internen Wahlkampfveranstaltung, dafür ausgesprochen, dass wenn er dann SPÖ-Chef und bald Kanzler ist, glaubt er zumindest, dann wird er die Medien demokratisieren, dann steht er für echte Medienvielfalt und dann wird er die Wiener Zeitung dann auch wieder aufsperren, die ja jetzt zumindest im Print eingestellt werden soll. Er hat die Wiener Zeitung zwar nie gelesen, aber wir haben ein Recht darauf, dass die Wiener Zeitung gibt. Also was er nicht liest, sollen wir mit unserem Geld bezahlen. Das passt auch ganz gut dazu, oder?
Naja, vor allem, ich habe da schon einige Widersprüche herausgehört, weil was genau ist jetzt die Demokratisierung von Medien, wenn man Steuergeld raubt im Grunde genommen mit Staatsgewalt und irgendwelchen Medien in den Rachen schiebt, die dann was weiß ich was machen damit. Und die Wiener Zeitung ist ja auch ein ganz tolles Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht sein sollte. Die hat sich die Republik halt jetzt jahrzehntelang geleistet, weil es da das offizielle Amtsblatt war, wo jede Firma auch zwangsverpflichtet wurde, ihre Verlautbarungen dort zu machen. Im Grunde genommen stimmt da überhaupt nichts, weil die Wiener Zeitung ist auch nicht die älteste Zeitung der Welt. Also es hat im 17. Jahrhundert bereits Zeitungen gegeben. Wenn man da googeln würde, wäre 1650 die erste in Leipzig herausgegebene Zeitung die älteste, aber wahrscheinlich gibt es auch noch ältere. Also das sind alles so Märchen und Geschichten und im Grunde genommen geht es doch, glaube ich, hauptsächlich darum, dass sehr, sehr viele Menschen ein möglichst leistungsneutrales Einkommen erhalten, die sowieso ja auf der Seite der Guten sind und immer das Richtige sagen. Um was anderes geht es in diesen Systemmedien ja überhaupt nicht mehr.
Manche, und da neigen jetzt auch manche Patrioten dazu, dass sie der Wiener Zeitung nachweinen, weil sie sagen, ja, das war halt eine anständige Zeitung, weil da war irgendwann einmal der Unterberger Chefredakteur und so. Aber die Menschen, gerade in Österreich, neigt man dazu, wenn wer gestorben ist, dass der dann völlig heilig ist. Und bei der Wiener Zeitung, anscheinend auch bei der Wiener Zeitung, haben auch Antifa-Aktivisten mit Presseausweis gearbeitet. Ich habe mir jetzt gerade nochmal nachgegoogelt, das war im Jahr 2017. Da hat ein Redakteur der Wiener Zeitung Werbekunden alternativer Medien, nämlich beispielsweise von InfoDirekt angegriffen oder bei Trafiken, wo wir erhältlich waren und noch immer sind, dann seine Leser dazu aufgefordert, man möge ihm doch bitte jeden Zeitschriftenhandel senden, wo InfoDirekt aufliegt. Also was macht er damit? Das waren aus meiner Sicht zum Großteil Antifa-Aktivisten oder zumindest einige Antifa-Aktivisten, die auch bei der Wiener Zeitung gearbeitet haben und da genau ihre Arbeit gemacht haben. Ein Tweet dazu, der Werner Reisinger ist es beispielsweise, der jetzt nicht mehr bei der Wiener Zeitung ist, sondern irgendwo nach Deutschland gegangen ist. Da hat der Ö3 Werbung auf InfoDirect geschalten über Google und dann schreibt der Werner Reisinger, wieso, liebe Leute von Ö3, macht ihr eigentlich Werbung auf der Seite des extrem rechten Magazins InfoDirect? Mit dem Chefredakteur von der Wiener Zeitung habe ich dann telefoniert, dem war das peinlich, aber dem Werner Reisinger ist trotzdem nichts passiert. Also so ein super neutrales und bla 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 Blatt, das was seriösen Journalismus gemacht hat, das wird in Teilbereichen gestimmt haben, aber bei manchen Redakteuren ganz sicher nicht. Also ich weine der Wiener Zeitung nicht nach. Florian, wie traurig bist du?
Ich bin überhaupt nicht traurig, das. Also wenn man sich anschaut, wie sich die benommen haben während der Corona-Pandemie, man kann ja meinetwegen ein bisschen dieses Systemnarrativ unterstreichen, weil man sonst kein Geld kriegt. Kann man ein bisschen nachvollziehen. Ich finde es moralisch nicht gut, aber wirtschaftlich, und die haben alle ihre Familien und so weiter und so fort, die haben halt ihr Geld gebraucht. Ja. Aber die Wiener Zeitung hat in meinem Ermessen noch eins draufgesetzt. Also da waren wirklich ganz brutale Artikel drinnen. Da gibt es Überschriften wie Ungeimpfte sind der Motor des Infektionsgeschehens oder kein Stich, kein Job. Also die haben ganz aktiv dafür gesorgt, wer sich da jetzt nicht mit dieser experimentellen Gensuppe stechen lässt, der braucht gar nicht mehr arbeiten, also vollständige Ausgrenzung. Wir sind da so weit weg von demokratischen Prinzipien und es ist den Redakteuren dort ja auch überhaupt nicht aufgefallen, wie sie agieren. Also es war dermaßen in dieser Zeit ein Marschieren im Gleichschritt mit einer Meinung und alles andere war verboten und ausgegrenzt. Und die Wiener Zeitung, die hat sich da wirklich nicht mit rumbekleckert und war da auch nicht neutral. Und das mag schon sein, dass der Unterberger irgendwann einmal der Chefredakteur war, aber wann war das? War das 1827 oder ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall schon relativ lange her und dass man sagt, okay, damals haben die ordentliche Arbeit geleistet, das geht sich heutzutage nicht mehr aus. Übrigens, ich habe mittlerweile Zeitungen gefunden, weil ich da nebenbei ein bisschen weiter google, aus dem Jahr 1605. Also die Wiener Zeitung, die kann sich da ihre Geschichten irgendwo hinstecken.
Ja, vielleicht ist sie die letzte der Alten, die noch aktiv sind bzw. waren. Vielleicht stimmt zumindest wenigstens das. Aber auch das wird uns egal sein. Was fällt, das soll man stoßen, hat es irgendwann einmal geheißen. Und Medien, die ständig gegen das eigene Volk schreiben, die braucht wirklich kein Schwein, egal wie alt das sie sind. Und wenn, dann sollen sie sich doch bitte selbst finanzieren. Dann sollen diejenigen, die überall jetzt sagen, die arme Wiener Zeitung, dann sollen halt die dafür bezahlen. Aber warum sollen wir dafür bezahlen?
Aber, ja, wir sind da wirklich bei George Orwell in Wahrheit, weil der große Bruder, der alles richtig weiß und die Nachrichten, die man zwangsweise konsumieren muss, die muss dann quasi das Volk selbst zahlen. Also da sind wir schon in Bereichen, wo wir nie hin wollten und das gehört viel breiter und viel öffentlicher diskutiert.
Den Kakao, durch den man uns zieht, den sollen wir dann auch noch trinken, wahrscheinlich. Aber Florian, du hast das vorher schon mal kurz angesprochen. Während die anderen Zucker in den Allerwertesten geblasen bekommen bei jeder Gelegenheit, wird uns alternativen Medien das Leben schwer gemacht. Beispielsweise dir. Du hast dich ja mit dem Bundespräsidenten jetzt angelegt. Mit unseren lieben, allseits geschätzten, den nur einzigen, den es überhaupt geben kann, den lieben Herrn Alexander Van der Bellen von den Grünen.
Er ist ein wunderschöner, kluger Mann, der sich bester Zahngesundheit erfreut, glaube ich.
Jung und agil.
Ja. Also ich kann das immer noch ganz schwer fassen, was da im Grunde genommen passiert, weil ich glaube, dass viele Menschen jetzt noch nicht ganz so freundliche Worte für ihn gefunden haben. Es ist halt auch, wenn man, weiß ich nicht, ins Gasthaus geht, wo ein bisschen getrunken wird, dann fallen die Wörter vielleicht ein wenig freier. Das Gleiche sieht man halt dann auch in sozialen Medien, vielleicht auch zur späteren Stunde. Also auch der Herr Kickl hat ja zum Beispiel mal senile alte Mumie gesagt, ich würde es nie sagen, habe ich auch nie gesagt. Da hat der Herr Van der Bellen aber gesagt, ist okay, das kann man sagen zu mir, das brauchen wir es nicht juristisch verfolgen. Ich habe den schrecklichen Satz formuliert, in einem Kommentar übrigens und nicht in einem faktenbasierten Artikel. dass ich der Ansicht bin, dass er der Bundespräsident ist, der am meisten von allen
jetzt verstehe.
So mit Büssen treten hat. Also ich finde das nicht sonderlich beleidigend.
Florian, bitte den letzten...
Keine Ahnung, also von der Liste Schimpfwörter ist das relativ weit weg.
Florian, ich muss dich bitten, den letzten Satz, was du ganz böse zu Van der Bellen gesagt hast, noch einmal zu wiederholen, weil genau in dem Moment ist zufälligerweise eine Störung hereinbekommen und das Internet war teilweise unterbrochen. Jetzt weiß ich nicht, ob man das richtig gehört hat.
Oh, ja, ja, okay. Also die schreckliche Beleidigung für den Van der Bellen war, dass ich formuliert habe, dass ich der Ansicht bin, dass er der Präsident ist, der am meisten von allen Präsidenten die Verfassung mit Füßen getreten hat. Mhm. Wie gesagt, auf meiner persönlichen Liste von Schimpfwörtern rangiert es relativ weit unten. Also wenn ich mal so richtig in Rage komme, dann würden mir zwei, drei andere auch einfallen. Und wie gesagt, man soll mal in Wien in ein Gasthaus gehen und vielleicht auch über den Herrn Van der Bellen sprechen. Ich habe die Vermutung, dass man da ganz andere Begriffe hören wird.
Ja, so ein Politiker sind ja eigentlich, muss ja die Toleranzgrenze gerade für so solche, die vielleicht nicht ganz so allseits beliebt sind, wie das Profil das glaubt, da müsste ja eigentlich mehr Kritik erlaubt sein, oder?
Na, es gibt sowas wie eine ständige Rechtsprechung. Das ist im Grunde genommen, wie sich Gerichte bis zum obersten Gerichtshof in gewissen Rechtsfragen entscheiden. Und da sieht man immer wieder in solchen Fällen, dass ganz klar ist, ein Politiker, eine Person des öffentlichen Interesses muss sich sehr, sehr viel gefallen lassen. Da gibt es zum Beispiel Kommentare und auch Entscheidungen, wo drinnen steht, wenn der normale Bürger Trottel zu einem Politiker sagt, dann hat er das zu akzeptieren. Also da gibt es nichts zum Klagen und da gibt es ja keinen Schadenersatz oder sonst irgendwas. Und da sind wir auch noch relativ weit unten. Also für eine Meinungsäußerung, glaube ich, ist das, was ich gesagt habe, überhaupt nicht exzessiv. Und wenn Sie das, und das wollen Sie ja, wenn Sie das vor Gericht austragen wollen, dann ist das schön, weil wir müssen zwar nicht, weil es eine Meinung war, den Wahrheitsbeweis antreten. Das müsste ich nur, wenn es ein Faktenartikel war. Ja. Aber wenn Sie möchten, kann ich den Wahrheitsbeweis antreten. Ich kann natürlich schon meine Vermutungen und Theorien ausformulieren, warum ich glaube, dass der Herr Van der Bellen die Verfassung zwar angeblich so wunderschön findet, wie er sagt, aber im Grunde genommen halt dann doch nicht so richtig verteidigt hat, weil er ist dann schon der Präsident, der in einer Zeit Präsident war, wo wir eine Impfpflicht bekommen sollten, die gegen so viele Grundrechte verstößt und gegen so viele Prinzipien, die ich als demokratischer Staatsbürger habe, dass ich da schon Probleme habe damit. Und die Geschichte ist ja ganz einfach. Der Präsident unterschreibt jedes Gesetz. Und wenn man dem Buchstaben des Gesetzes folgt oder dem Regularium, dann ist es so, dass er damit eigentlich nur bezeugt, dass dieses Gesetz nach verfassungsmäßigen Prinzipien zustande kam. Also dass es da wahrscheinlich eine richtige Abstimmung im Parlament und so weiter gab, also dass eigentlich die Form gewahrt ist. Aber eigentlich sagen Verfassungsexperten, er hat kein inhaltliches Prüfrecht. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, dass vor ihm ein gewisser Herr Fischer Präsident war, der diese Praxis gebrochen hat. Da gab es einen Gesetzesvorschlag, der eine rückwirkende Bestrafung einführen sollte. Und das ist eigentlich ein Prinzip, das es niemals geben darf in einer Demokratie. Also ich kann nicht rückwirkend sagen, ein Verhalten war strafbar und dann gebe ich allen Leuten, die es nicht gewusst haben, rückwirkend eine Strafe. Das hat der Fischer verstanden. Und der hat gesagt, den Scheiß unterschreibe ich nicht, ja. Das passt nicht. Das ist nicht verfassungsmäßig. Es war nicht seine Kompetenz, aber er hat es gemacht. Und damit hat er es zu seiner Kompetenz gemacht und damit hat er einen Präzedenzfall geschaffen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt im Jahr 2008 können Präsidenten sehr wohl, wenn sie sich trauen, sagen, ich glaube, dieses Gesetz ist nicht rechtmäßig, das unterschreibe ich nicht, das verweigere ich. Und der Van der Bellen ist in einer Zeit Präsident gewesen, wo ganz, ganz, ganz viele Gesetze verabschiedet wurden, die ganz klar verfassungswidrig sind. Da braucht man nur von Grundlagen des österreichischen Rechtssystems ausgehen. Da habe ich ein Schichtenmodell, Ganz, ganz oben steht die Verfassung. Die kann ich auch nur mit einer Zweidrittelmehrheit verändern. Und ganz, ganz unten stehen Verordnungen. Und unsere Regierung, die grün-schwarze oder türkise Regierung, hat in Verordnungen Dinge hineingeschrieben, die die oberste Ebene des Rechts abändern sollten. Das ist schon grob rechtswidrig. Ich kann nicht in eine Verordnung Dinge reinschreiben, die in Grundrechte eingreifen oder die Menschenrechtskonvention außer Kraft setzen. Das haben sie gemacht.
Und sie das haben mit Ankündigung. Der Kurz hat ja selbst angekündigt und gesagt, ja, das wird nicht halten, aber das ist egal.
Das ist ihm wurscht, ja, genau. Ich meine, die Verordnungen sind jetzt nicht im Kompetenzbereich des Bundespräsidenten, aber die Gesetze sind es und es wurden ja auch Gesetze erlassen, wie eben auch dieses Impfpflichtgesetz, die ebenso in die Grundrechte eingegriffen haben. Und das ist dann auch rein nach formalen Kriterien mit Sicherheit verfassungswidrig. Ja. Die Impfpflicht wurde ja nur darum nicht aufgehoben vom Verfassungsgerichtshof, weil die gesagt haben, sie kommt ja eh nicht. Also die haben das gar nicht mehr inhaltlich geprüft, sondern die haben festgestellt, das wird eh nicht umgesetzt und darum ist es eigentlich wurscht und darum brauchen wir es jetzt auch nicht mehr aufheben.
Aber Florian, das sind alles Details, die natürlich bei der Gerichtsverhandlung dann vielleicht eine Rolle spielen, aber jetzt muss ich nochmal nachfragen. Wenn du sagst, Van der Bellen hat die Verfassung oder mutmaßt, dass Van der Bellen eventuell die Verfassung mit Füßen getreten hat teilweise, was ist dann der Vorwurf? Ist das jetzt auch schon Verhetzung oder...
Eine üble Nachrede. Also er sitzt da offensichtlich zu Hause in einem kleinen Kämmerchen und weint die ganze Nacht. Ich weiß nicht, welcher Schaden ihm entstanden sein soll durch diese meine Aussage. Ich denke mir zum Beispiel, wenn ich ein erwachsener Mensch bin und eine gewisse Reife habe, dann kann ich in einen Dialog eintreten, wenn ich das möchte. Ja, wenn ich zu dir jetzt sage, was weiß ich, deine Schuhe gefallen mir nicht, dann kannst du sagen, na, die sind super, ja, die gefallen mir. Die haben genau die Farbe, die ich haben wollte. Und ich glaube, dass in meiner Argumentation gegen den Van der Bellen wir ungefähr auf dieser Ebene sind. Ich sage zu ihm, ich glaube, Sie haben die Verfassung mit Füßen getreten und wenn ich jetzt ein reifer Mensch bin, dann gehe ich nicht weinen zu meiner Mama oder zu meinem Anwalt, sondern sage, nein, habe ich nicht gemacht. Ja. Weil ich habe ihn ja nicht beschimpft, ich habe ihm ja nicht gesagt, dass er jetzt irgendwie die senile Mumie ist, wie ihm der Kickl vorgeworfen hat. Und ich denke, dass das nicht einmal ein Wertungsexzess ist, sondern aus all dem, was er gemacht hat in der Corona-Zeit, bin ich zu der Ansicht gekommen, dass er mit der Verfassung ein bisschen Probleme hat, stellenweise.
Zwei Sachen dazu. Ich glaube, er kann mit dir gar nicht sprechen, da würde er dich aufwerten. Und als grüner Politiker oder Ex-Grüner, vielleicht hat er die Partei jetzt verlassen, weil er so neutral ist, ist ihm sehr wohl bewusst, dass man den politischen Gegner kriminalisieren muss. Und er und seine Freunde sprechen ja sehr viel von Hass im Netz und da braucht man natürlich dann auch Fälle Hass im Netz. Und jetzt kann man vielleicht darüber berichten, dass er so schlimm beleidigt worden ist und dass gegen ihn Hass geschürt wird. Und wenn du dann freigesprochen wirst, dann fällt das sowieso wieder hinunter. Und ich würde einen Schritt weitergehen wie du und mich auf dieselbe Ebene mir anmaßen, mich zu begeben wie Herbert Kickl mit der angeblichen Beleidigung von Van der Bellen als senile Mumie. Weil aus meiner Sicht ist er zumindest etwas senil und ein Mensch, der über 80 ist, sehr dürr ist, ganz langsam geht und sich selbst eingeräuchert hat, den kann man vielleicht auch als Mumie bezeichnen. Und das kann ich auch faktisch begründen, indem dass ich weiß, dass er 2015 noch ein Putin-Versteher war und beispielsweise gesagt hat, dass die Krim, dass da überhaupt keinen Grund gibt, warum die zu der Ukraine gehören sollte, weil waren da ganz viele verschiedene Völker dort und die letzten paar Jahrzehnte, Jahrhunderte war die Ukraine eigentlich immer russisch dann besiedelt und da hat er für alles noch Verständnis gehabt und plötzlich ändert sich das. Und auch sonst einige Einschätzungen hat er seine Meinung sehr oft gekehrt und da kann man sagen, entweder ist das gemein oder ist vergesslich. Recht viel mehr Auswahl gibt es da ja nicht.
Ich denke, er macht halt auch das, was von ihm erwartet wird. Ja. Also beim Van der Bellen weiß man jetzt zwar keine Mitgliedschaft in irgendwelchen dubiosen Weltwirtschaftsforen oder so, aber im Grunde genommen merkt man halt schon, wir sind in Österreich ja keine Insel, die irgendwelche Einzelentscheidungen getroffen werden, sondern man macht halt immer das, was alle machen. Er macht, wenn in Deutschland irgendwie Hass im Netzgesetz verabschiedet wird, dann haben wir das in Österreich auch. Und dann fällt einem auf, dass es 10, 20, 30 andere westliche Länder gibt. Also es muss schon eine zentrale Instanz geben, die sagt, was zu tun ist. Und der Van der Bellen ist sicher keiner, der sich da dagegen stellt. Man muss aber auch sagen, aus seinem ganzen persönlichen und politischen Werdegang, er war immer ein großer Verfechter der NATO. Also das ist etwas, was wirklich jeder sagen wird, der Van der Bellen-Experte, es ist natürlich ein Schimpfwort-Experte, der sich ein bisschen beschäftigt hat mit ihm. Er war da immer ein großer Fan von diesen ganzen transatlantischen Dingen.
Wobei, Florian,
und natürlich von allem, was die NATO macht.
Ich maße mir nicht an, dass ich mich mit Van der Bellen gut auskenne. Aber 2015 in dem Interview, das ich erwähnt habe, das findet man bei Info direkt, Interview aufgetaucht, 2015 war Van der Bellen ein Putin-Versteher. Da sieht er die NATO-Osterweiterung sehr, sehr kritisch und hat Verständnis für Russland, dass die jetzt da die Ukraine als Vorfeld Russlands auch sehen. Und jetzt könnte noch nachsehen, aber das finde ich. Wie haben die USA in den letzten 100 Jahren regiert, wenn vor ihrer Haustür eine potenzielle Gefahr entstand? Die haben sich auch nicht um das Völkerrecht gekümmert. Da wird mit zweierlei Maß gemessen, sagt der Van der Bellen im Jahr 2015 noch über den damaligen Ukraine-Konflikt. Also da allerdings, das muss man dazu sagen, das ist vielleicht auch interessant, da ist er gerade, hat seine politische Karriere hat er da gerade ausklingen lassen im Wiener Gemeinderat und hat eigentlich geglaubt, dass er dann in Pension geht. Und da werden Politiker ja bekanntlich etwas mutiger. Also ich glaube, dass er in vielen Sachen, so wie die Grünen, immer wenn sie in der Regierung sind, wird es deutlich, dass sie halt Opportunisten sind.
Meistens passiert immer das Gegenteil von dem, was die Grünen sagen. Ja, also sie sagen A und machen B. Aber gut, das könnte man so an 1000 Beispielen irgendwie analysieren.
Genau, aber wir gehen zurück zu deinem Beispiel, Florian. Nämlich, da würde mich noch interessieren, wann ist die Verhandlung? Wir haben Vogel gezwitschert, dass die nächste Woche schon sein sollte. Magst du das öffentlich machen, wann diese Verhandlung ist, oder?
Also das ist es sind sogar noch 2 Wochen hin, sagt mein Kalender. Am 24. Mai um 10.15 Uhr Landesgericht Linz. Mhm. Wir haben vor, dass wir dem System zeigen, dass sie nicht im stillen Kämmerchen da jetzt irgendein Gefälligkeitsurteil abgeben können. Und da gibt es natürlich schon auch noch einen Punkt, und darum habe ich vorher das Weltwirtschaftsforum erwähnt. Unsere geschätzte Frau Justizministerin kann ja Weisungen zum Beispiel vergeben. Die Staatsanwaltschaft ist ja nicht unabhängig in Österreich und die kann natürlich sehr wohl auch die Weisung gegeben haben, dass dieses schreckliche Verbrechen, das ich da begangen habe, zu verfolgen ist. Und die Frau Zadic ist schon beim Weltwirtschaftsforum dabei, nämlich in einer Vorfeldorganisation, die sich Global Shapers nennt. Das heißt zu Deutsch diejenigen, die den Globus formen. Ja. Das ist so ähnlich wie diese Young Global Leaders, nur dass sie vielleicht nicht diese Führungsqualitäten haben, keine Ahnung, es sind viel mehr Mitglieder drinnen. Und die Global Shapers sind dazu da, eben um die Welt zu formen im Sinne des Herrn Klaus Schwab. Da ist sie dabei, also da gibt es natürlich, wahrscheinlich sind diese Kreise auch nicht ganz begeistert davon, von dem Journalismus, der bei Report 24 zu finden ist. Wir recherchieren ja, wir schauen uns Dinge genau an und wir sagen eben nicht das, was uns vorgegeben wird, sondern das, was die Wahrheit ist oder was wir eben recherchieren können als Wahrheit und mit Quellen belegen können. Ich denke, da ist man schon auf vielen Listen, auch auf jenen des Weltwirtschaftsforums.
Eine Liste wäre schon eine gute Überleitung, aber jetzt gehe ich als juristischer Laie stark davon aus, dass du mit deinem Anwalt diesen lästigen Prozess zumindest in erster Instanz einmal gewinnen kannst. Aber was überbleibt, ist natürlich jede Menge Arbeit und auch ein finanzieller Aufwand für dich, oder?
Keine Frage, wobei das Stichwort Anwalt ist ganz lustig, weil der Anwalt ist der Cousin der Ehefrau vom Herrn Van der Bellen. Und das ist natürlich schon ein Punkt, der auch zeigt, also es wird ja auch... ist Teil dieses Klagebegehrens der Staatsanwaltschaft, dass ich auch zum Beispiel die Spaltung der Gesellschaft angesprochen habe, für die Kreise stehen, denen der Van der Bellen angehört. So ungefähr ist das formuliert. Und besser kann man die Spaltung der Gesellschaft nicht zeigen, wenn ich mich von einem mutigen Anwalt vertreten lasse, der der Cousin der Ehefrau des Herrn Van der Bellen ist. Und das hat eine gewisse Würze.
Also es ist leider ein Wahnsinn, dass die Staatsanwaltschaft solche Dinge übernimmt. Also sagen, ja, wir betreiben die Spaltung der Gesellschaft, die die Impfpflicht gefordert und eingeführt haben, die uns ständig eingesperrt haben und uns als alles Mögliche betitelt haben. Die haben keine Spaltung betrieben, sondern nur immer wir. Das ist so ein absurder Kampf um Deutungshoheit, um die richtigen Weltbilder. Aber du hast vorher Listen angesprochen. Und es ist ja auch eine Liste zuerst bei einem Vortrag aufgetaucht und dann ständig im Internet jetzt von einem angeblichen, aber etwas verwirrten oder sehr viel verwirrten Rechtsextremismus-Experte, der einfach unsere Privatadressen veröffentlicht hat. Was ist da noch dazu zu sagen, Florian? Hat es da Unterstützung gegeben? Hast du einen Aufschrei gehört von Reporter ohne Grenzen, vom Presserat? Hast du Solidaritätsbekundungen bekommen von den Menschen, die immer um Demokratie und Pressefreiheit besorgt sind?
Ja, das ist ja so. Es gibt ja offiziell immer die Guten und die Bösen. Und wenn man zu den Guten gehört, haben wir schon gehört, da braucht man sich keine Sorgen machen, dann kann man sich gegenseitig Preise verleihen. Und gegen die Bösen muss man natürlich vorgehen, weil eben die Kreise, die sich links nennen heutzutage, ob sie das jetzt ziehen, sei einmal dahingestellt, aber die sind ja von Natur aus einmal im Recht. Und weil sie im Recht sind, darf es daneben nichts geben. Also andere Meinungen, das ist ja verpönt, dass man eine andere Meinung hat. Das heißt, wir gehören ja zu den Medien, die eben die falsche, die andere Meinung haben, sind grundsätzlich einmal böse und wir werden entweder totgeschwiegen, mit uns spricht man nicht und uns hilft man natürlich auch nicht, wenn es irgendwelche ungerechtfertigten Angriffe gibt. Das ist einmal die eine Sache. Der genannte Herr, der erinnert mich immer, vielleicht kennt es der eine oder andere ältere Zuhörer noch, den Pornojäger Hummer, der Martin Hummer. Der ist mittlerweile schon seit längerem verstorben. Das war so ein schrulliger älterer Herr, der hat überall herumgelaufen ist und sich fürchterlich aufgeregt hat, wenn er wo Pornografie gesehen hat. Und so ähnlich ist dieser Experte, von dem wir da jetzt gesprochen haben, auch, der sieht halt überall Rechtsradikale und Nazis. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir beide einmal reden darüber. Wir haben ja auch schon mehrere Male sehr gute Sendungen gemeinsam gemacht. Ich habe bei deinem Magazin Gastbeiträge schreiben dürfen. Und wir sind ja seit es uns gibt, stehen wir unter Beobachtung von diesen Pornojägern bzw. Nazijägern. Ja. Und wenn wir in diesen 10 Jahren oder sind es mehr, wo wir publizieren, jemals irgendetwas Rechtsradikales oder Neonazistisches von uns gegeben hätten, dann wären wir lange weggesperrt. Ja. Und wir reden da jetzt nicht von 3 Tagen, wir reden wirklich von 10 Jahren oder mehr. Das bedeutet erstens einmal, wir sind das nicht, was sie uns vorwerfen, das gibt's gar nicht, weil das wäre irgendwann einmal passiert. Das heißt ja auch, das delegitimiert ihre eigene Arbeit. Und sie müssen sich aber trotzdem selbst legitimieren, indem sie immer weitermachen, immer weiter schnüffeln, immer weiter spitzeln und auch natürlich immer weiter eskalieren. Und was da passiert ist in Wels bei der Veranstaltung vom Museum Arbeitswelt, ist ja eine weitere Eskalation in diesem Fall. Ne? Also der hat halt einfach behauptet, wir sind böse und weil wir böse sind, muss man unsere Privatadressen jetzt vor linksradikalen Aktivisten veröffentlichen, weil ich denke da jetzt mal weiter, es wurde nicht gesagt, aber man hat ja schon einmal gehört, dass diese Personenkreise gerne mal irgendwo Farbbomben dagegen schmeißen, Sachbeschädigung begehen, Dinge anzünden, Körperverletzung begehen und. Kann ja mal passieren, ne? Wenn man es den richtigen Leuten sagt, wo jemand wohnt, schauen wir mal, was passiert. So könnte man das irgendwo wahrnehmen.
Ja, und das, ich glaube aber, dass kommuniziert, Florian, wenn wir nicht möchten, dass unsere Privatadressen veröffentlicht werden, dann müssen wir nur unsere Drecksblätter einstellen und dann haben wir wieder Ruhe.
Ja, illustriert halt natürlich auch die Geisteshaltung dieser Leute. Wie ich schon gesagt habe, sie haben ein Riesenproblem mit anderen Meinungen. Also sie haben die gute, die richtige Meinung, daneben darf es nichts geben. Darüber darf auch kein Diskurs entstehen und sie werden auch mit uns nicht sprechen. Soll so sein. Es wäre halt schon relativ nett, wenn es nicht in Richtung Gewalt geht, wobei ich auf der anderen Seite sage, schön, wenn ihr euch demaskiert, schön, wenn ihr uns zeigt, wer ihr seid. Und das kommt wieder zu einer anderen Sache, die ich vorher gesagt habe. Es ist immer das Gegenteil von dem wahr, was diese Kreise sagen. Und wenn die uns vorwerfen, einen gewissen Radikalismus, dann bedeutet das eigentlich nichts anderes, dass sie diesen Radikalismus in sich tragen. Und die anderen Implikationen, die sie uns vorwerfen, die spreche ich jetzt nicht aus, sonst führen wir noch 10 Verhandlungen, aber ich glaube, es ist, liegt auf der Hand. Ja. All das, was sie uns vorwerfen, sind sie selbst, so wie der Schelm denkt, so ist er. Und das, was sie aussprechen, das erfüllt ihr ganzes Denken. Und wenn sie sagen, wir wären ewig gestrig, ist das ja ein komplett Topfen und Blödsinn, weil wir das nicht sind und das auch demonstriert haben, sondern sie sind ewig gestrig, sie kommen aus dieser Zeit nicht heraus, die sie ständig zitieren, sie beschäftigen sich den ganzen Tag, in ihrem Denken sind die Leute aus der damaligen Zeit. Und das ist eigentlich traurig, eigentlich müsste man Mitleid haben mit ihnen.
Ich habe teilweise auch Mitleid, weil ich mir vorstellen kann, wie vereinzelt die privat sind, und auch bei Antifa-Aktivisten weiß man ja teilweise, aus welch unglücklichen Verhältnissen sie kommen. Darum wollen sie ja unsere Familien zerstören, weil sie selbst keine ordentlichen haben, ist zumindest mein Vorurteil in diesem Bereich. Und dann ist mir aber auch noch wichtig zu sagen, wenn du sagst ewig gestrig, ich habe auch immer gesagt, ja, die anderen sind ewig gestrig, aber wie sehr ewig gestrig die sind, ist mir jetzt beim 1. Mai-Aufmarsch der SPÖ in Wien aufgefallen. Da werden die alten Klassenkampflieder gespielt aus den 20er, 30er Jahren. Das Uralt-SPÖ-Zeichen, das gegen Patriarch, Faschismus und was weiß ich was alles ist, wo die Pfeile nach unten zeigen, das wird geschwungen. Das Wichtigste, das Einzige, auf das man sich noch einigen kann, ist der Kampf gegen den Faschismus. Und da werden Sturmgewehre und rote Sterne und Marx und Engels und alle auf Leibchen und Rot. Also das ist dermaßen ewig gestrig, dass ich ein kurzes Video gemacht habe, das ich dann in Schwarz-Weiß teilweise veröffentlicht habe, dass das deutlicher wird. Also wenn jemand ewig gestrig ist, dann muss man da wirklich zu den Klassenkämpfern, zu den Roten sehen. Und das andere, was du auch angesprochen hast, was mir nochmal wichtig ist zu betonen, InfoDirect war lange Zeit immer wieder mit ganz, ganz bösen Aussagen konfrontiert, die dann, weil wir es verabsäumt haben, wahrscheinlich uns rechtzeitig zu wehren, hat dann das DÖEW und das Mauthausen-Komitee, das ist eine Vorfeldkampforganisation der SPÖ, würde ich sagen, haben dann eine Anzeige gegen InfoDirect bei der Staatsanwaltschaft Linz eingebracht. Und da ist uns nicht nur Verhetzung und Ähnliches vorgeworfen worden, sondern auch NS-Wiederbetätigung in weiß ich nicht wie vielen Fällen. Und das kann man nachlesen auf InfoDirect, wir haben auch auf das Originaldokument dann verlinkt, die Staatsanwaltschaft Linz, die Oberstaatsanwaltschaft Linz, die ebenso weisungsgebunden ist der Justizministerin, hat das Verfahren dann, glaube ich, nicht einmal richtig eröffnet oder zumindest wieder eingestellt, müsste jetzt genau nachlesen, wie das damals war, weil sie festgestellt haben, dass all das, mit dem InfoDirect ständig beworfen wird, dass das alles nicht stimmt. Da hat sogar so weit der Verdacht gefehlt, dass es nicht einmal zu einem Prozess gekommen ist, sondern dass das im Vorfeld eingestellt worden ist. Also die ganzen Behauptungen mit Antisemitismus, NS-Wiederbetätigung, Verhetzung und Sonstiges, war ganz klar, dass wir das nicht machen, sondern dass das DÖEW und das Mauthausen-Komitee Zitate aus dem Zusammenhang gerissen hat. Die Staatsanwaltschaft Linz hat sich das ganz genau angesehen, die Oberstaatsanwaltschaft, und hat gleich bei einer ersten Überprüfung festgestellt, dass, jetzt zitiere ich da aus meinem eigenen Text, bei einer ersten Überprüfung der 117 angezeigten Textstellen stellte die Oberstaatsanwaltschaft bereits fest, dass 86 der Vorwürfe so abstrus waren, dass diese von der Oberstaatsanwaltschaft sofort verworfen wurden. Und vom Rest ist auch nichts übrig geblieben. Und trotzdem wird das DÖEW und das Mauthausen-Komitee noch immer als moralische, rechtliche und historische Instanz angeführt, wenn es darum geht, uns mit Dreck zu bewerfen. Und noch einen Satz vielleicht, das Selbstverständnis dieser angeblichen Nazi-Jäger ist ja auch interessant, weil selbst wenn wir, und das kann durchaus einmal vorkommen, wenn wir einmal einen Fehler begehen, dann kann man das ja durchaus anzeigen. Wie es jetzt bei InfoDirect ist, wo angeblich unser Impressum nicht passt, dann kann das ja jeder Mensch, der jetzt zuhört, und auch jeder andere auf der ganzen Welt anzeigen. Dann werden sich die Behörden darum kümmern. Und dann werden wir darauf reagieren müssen. Aber was nicht in Ordnung ist, dass man selbst plötzlich der Ermittler wird, dann gleich der Ankläger, dann gleich der Richter und am Schluss sich auch noch als Henker aufspielt. Das nennt man Selbstjustiz oder geht zumindest in Richtung Selbstjustiz. Und aus meiner Sicht sind das schon fast Mafia-Methoden. Und das ist genau das Selbstverständnis, was viele Antifa-Aktivisten haben, die glauben, sie sind moralisch im Recht und darum gelten für sie geltende Gesetze und der normale gesellschaftliche Umgang dann nicht mehr.
So, mein Monolog, das ist genau das System, das wir eigentlich nicht haben wollen, das angeblich ja auch diese sogenannten Linken nicht haben wollen. Ne? Also abseits des Rechtsstaates, Selbstjustiz, Staatsgewalt selbst in die Hand nehmen. Angeblich wollen sie das ja nicht, aber genau das üben sie aus und das ist natürlich verheerend.
Ja, das schreibst du auch in deinen Artikeln immer wieder, wohin das führt, wenn so etwas passiert, wenn man, so wie es bei uns jetzt ist, dem Hund einen bösen Namen gibt, dann kann man ihn ruhig totschlagen, heißt angeblich ein englisches Sprichwort. Und manche fühlen sich ja dann wirklich dazu aufgestachelt. Bei InfoDirect ist vor, ich glaube im Jahr 2018, ist unser Redaktionsgebäude, unser damaliges, wo wir eingemietet waren, großflächig mit Farbe beschmiert worden. Vor unserem Kongress Verteidiger Europas, bei dem du auch anwesend warst, ist jemand angegriffen worden. Da hat jemand in ein Auto hineingeboxt, der Parkplatz ist überfallen geworden. Das Kriegerdenkmal dort in den Ort in Eistersheim ist angeschmiert worden. In Wien werden regelmäßig Autos angezündet, nicht nur von angeblich Rechtsextremen, sondern auch von der Polizei, wenn die Abschiebungen machen, die nicht ins Weltbild passen. Du hast selbst daran erinnert, dass da bei Demonstrationen schon Steine heruntergeworfen worden sind, wo ein junger Aktivist dann bald gestorben wäre. Das alles ist ganz selbstverständlich, wird totgeschwiegen. Und genauso wie beim 1. Mai letztes Jahr, da hat auch eine Antifa-Demo stattgefunden, da ist eine Polizeistation angegriffen worden. Ich glaube sogar drei, eine mit Böller, da sind die Polizisten beworfen worden. In den Medien kein Wort, da hat, glaube ich, nur InfoDirect darüber berichtet. Ansonsten hört man davon nichts.
Das wird wahrscheinlich auch diese Medienvielfalt sein, warum heute diese ganzen Zeitungen mit weißem Titelblatt erschienen sind, weil sie so gerne recherchieren und so gerne verschiedene Meinungen da einfließen lassen. Also das schließt den Kreis eigentlich gut. Ich wollte noch eine Sache sagen und das ist gut, dass ich da heute auch die Gelegenheit dazu habe. Mhm. Wir wollen einmal grundsätzlich nicht in einer faschistischen Gesellschaftsordnung leben und die Problematik ist, wann beginnt so etwas? Und es beginnt meines Erachtens immer dann, wenn eine Gruppe von Menschen glaubt, sie ist etwas Besseres als andere. Also wenn einer sagt, alles was ich mache ist gut, alles was die anderen, wie auch immer ich die definiere, mache, ist schlecht. Da beginnt eigentlich das, wo im Endeffekt dann wirklich Unterdrückung und Gewalt passieren wird. Und das haben wir zum einen bei diesen sogenannten Linken, die der Ansicht sind, nur ihre Meinung zählt. Und wir sind ja eigentlich schon die schlechteren Menschen. Wir haben das aber auch in den letzten Jahren gesehen im Bereich der Corona-Maßnahmen, dass zum Beispiel jemand, der keine Maske trägt, automatisch ein schlechterer Mensch ist und dann später, dass diejenigen, die sich diese Gentherapie nicht verabreichen ließen, dass die automatisch schlechtere Menschen sind. Wir haben ja vorher schon gesagt, was in der Wiener Zeitung zum Beispiel drüber gestanden ist. Ne? Es gibt die guten Menschen, die dürfen in der Gesellschaft Teilhabe haben und es gibt die schlechten Menschen, die nicht einmal mehr einen Beruf ausüben sollten. Das sind Parallelen, die wir hier haben. Weil so arbeiten ja diese sogenannten Linken auch. Sie sagen, wer jetzt nicht sich ihrer Meinung unterwirft, der sollte beispielsweise keine Werbung mehr haben, wie du ausgeführt hast. Und der sollte aber auch, also wenn er ein Medium ist, der sollte aber auch generell überhaupt keine Arbeit haben. Also ich weiß ja gar nicht, ob die jemals zum Ende gedacht haben, was sie da eigentlich wollen. Was wollen sie? Sie wollen, dass alle, die nicht ihrer Meinung sind, kein Geld mehr haben, keinen Job mehr haben, sich in der Gesellschaft nicht mehr bewegen dürfen. Was ist dann die logische letzte Konsequenz? Und wie nenne ich eine Gesellschaft, die eine Gruppe von Menschen derart an den Rand drängen und ausgrenzen will?
Ja, das ist ganz klar. Die Begriffsbestimmung dafür ist Totalitarismus und wohin das führt, haben wir ja beide gesehen, du noch viel mehr wie ich, bei dem Fall von dem mutigen und ruhigen Wissenschaftler Clemens Abe. Und die Bestürzung auf Links-Twitter war da nicht sehr groß, sondern eher mit Häme, weil ich würde noch einen Schritt weiter gehen wie du. Es geht nicht darum, dass man den Menschen des Menschen verunmöglicht, das Leben irgendwie schwer macht, sondern das ist eine Entmenschlichung, was da stattfindet. Und das ist eigentlich typisch, das haben Rechtsextremismus-Experten, die auch Kulturwissenschaftler sind und Sonstiges, so wie der Walter Oetsch, der mein Professor sogar auf der Uni in Linz war, haben wir das in tausenden Werken geschrieben, wie böse das die Rechten nicht sind, weil sie immer Entmenschlichung betreiben. Das war aus meiner Sicht bei allem, was er gesagt hat, immer übertrieben. Aber wenn man jetzt sich ansehen, was die machen, die jetzt Teil des Woken-Establishment sind, da ist es genau so.
Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also sobald ich sage, meine Gruppe steht über anderen, hat bessere Rechte, hat mehr Rechte und ich nehme den anderen diese Rechte, dann entmenschliche ich ihn ja auch. Dann nehme ich ihn aus meiner Gesellschaft heraus und das ist eine Ungerechtigkeit, die da entsteht, die sich fortsetzen wird und irgendwann immer unweigerlich zu Gewalt führt. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, wo man sich als vernünftiger Mensch immer dagegen aussprechen muss.
Wobei, das sehe ich zumindest ganz leicht anders, weil es gibt natürlich, aus meiner Sicht ist nicht jeder Mensch gleich und darum hat auch nicht jeder Mensch die gleichen Rechte und auch nicht die gleichen Pflichten. Man kann es halt in die eine und in die andere Richtung übertreiben. Genau das herauszuloten ist eigentlich Teil eines gesellschaftlichen Diskurs. Und den gibt es halt nicht, aber ja. Magst du noch etwas entgegnen dazu, Florian?
Du, das Wichtigste ist, dass man miteinander sprechen kann und wenn man auch unterschiedliche Vorstellungen von der Gesellschaft zum Beispiel hat, dann kann man auch drüber reden, ohne dass man jetzt immer zum Extremen geht und den anderen ausschließen muss oder beschimpfen. Weil auch wir beide müssen nicht immer einer Meinung sein. Ich glaube, wir könnten uns zum Beispiel dann treffen, am ehesten, dass man sagt, es mag schon sein, dass nicht alle Menschen gleich sind, aber man sollte die Gesellschaft so aufbauen, dass jeder das die Möglichkeit hat, sich das zu erarbeiten. Ja, also das ist ja zum Beispiel ein Gesellschaftsmodell, das mir sehr gut gefallen würde. Ich finde nicht, wie es die sogenannten Linken tun, dass es reicht, dass ich geboren werde. Lange Zeit hat es gereicht, dass ich als Frau geboren werde für diese Kreise. Dann habe ich alles bekommen müssen. Ich bin der Ansicht, dass man neben dem Geborenwerden vielleicht einmal was lernen muss, Leistung zeigen muss und dann soll einem aber in der Gesellschaft alles offen stehen. Jetzt nur als kleines Beispiel, wie man das handhaben könnte, wenn man sagt, es sind nicht alle Menschen jetzt irgendwo gleich, was ja auch die Wahrheit ist.
Ich glaube, das große Problem, warum es keine normalen Diskussionen mehr gibt, weder im Familien- und Freundeskreis oder schon gar nicht in Politik und Medien ist, weil es nicht darum geht, irgendeine Wahrheit zu finden oder ein besseres Modell, sondern jeder versucht, ich habe gerade ein Buch gelesen von einem Kurzberater, zumindest angefangen zum Lesen, und er sagt, es gibt eigentlich nur subjektive Meinungen und wer seine subjektive Meinung objektivieren möchte, muss schauen, dass sie in alle Zeitungen steht. Und ich glaube, das ist der große Kampf. Jeder der großen Spieler versucht, dass seine Art der Weltsicht für alle gültig ist. Und das geht in dem, dass man die Medien dazu benutzt. Und darum hat beispielsweise bei Corona die Regierung sehr viel von unserem Geld ausgegeben, dass man eine Wirklichkeit schafft, die es eigentlich nicht gegeben hat, weil Corona, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, dass das Video von YouTube nicht gelöscht wird. Darum formuliere ich jetzt etwas anders. Es gibt Leute, die sagen, Corona war gar nicht so gefährlich, sondern dass das in Italien aufgebauscht war und. Und die Regierung hat aber durch ihr Verhalten Fakten geschaffen. In der Zeitung ist gestanden, es sterben so viele Menschen, kurz hat das wiederholt und dann haben sie uns schon Särge gezeigt, wo die Menschen, wir wissen nicht mehr wohin damit. Dann haben sie uns Bilder gezeigt, wie es auf den Intensivstationen aussieht und alle überlastet. Und das schafft eine Wirklichkeit, wenn das in allen Medien ist und wenn dann noch auch alle Menschen Masken tragen müssen, Abstand halten müssen, nicht mehr raus dürfen, dann schafft man da eine Wirklichkeit, die vielleicht in der Realität gar nicht begründet ist. Und das ist, glaube ich, jetzt versucht jeder sein Weltbild so durchzubringen, da darf es dann auch keinen Widerspruch geben, sonst ist ja das Weltbild gefährdet. Und darum ist alles, glaube ich, so emotional, weil es nicht mehr darum geht, du hast eine andere Meinung, sondern du gefährdest mein Weltbild.
Ja, es haben sich ja Fakten nicht durchgesetzt. Das sind ja die Prinzipien der Wiederholung. Wenn man einen Blödsinn immer und immer und immer wieder über alle Kanäle wiederholt, dann glauben die Leute scheinbar irgendwann dran. Soweit ist zumindest die Theorie und da wird auch was dran sein, weil die meisten Menschen, die man so im Alltag sieht, die konsumieren halt mal Ö3 oder sonstige ORF-Produktionen und da hört man halt alle 5 Minuten diese alternative Wahrheit. Und irgendwann glaubt man da offensichtlich dran, wo wir auch wieder beim Thema unserer Sendung sind. Es gibt keine Meinungsvielfalt oder Pressevielfalt. Das ist alles eine Illusion. Die würde es nur mit uns geben. Und wir sind ja böse und werden offensichtlich auch rechtlich verfolgt.
Ja, es geht nicht um Vielfalt, sondern um Macht. Und diese Macht wird auch immer wieder durchgedrückt, auch am Tag der Pressefreiheit, da kann man nämlich wieder aufzeigen, das machen dann Reporter ohne Grenzen beispielsweise und diverse Pressevereinigungen, die dann sagen, dass in Österreich die Pressefreiheit so stark bedroht ist und da führen sie nicht Beispiele an, dass man dann Journalisten wegen Verhetzung oder Ehrenbeleidigung dann vor Gericht zehrt oder dass wir dann Anzeigen bekommen, die völlig aus der Luft gegriffen sind, dass wir mit Fotoklagen uns herumschlagen müssen, die eigentlich ganz leicht zu klären wären, aber es geht immer darum, den anderen möglichst viel zu schaden anscheinend. Um all das geht es nicht, sondern es geht dann darum, dass sie sagen, ja, die Reporter, wenn sie auf so böse rechte Demonstrationen gehen, dann werden sie von der Polizei an der Arbeit behindert, dann greifen die Demonstranten die Journalisten an und das habe ich jetzt vor kurzem auf einer Demonstration gegen Drag Queens selbst erlebt, wie der Michael Bonvalot die ganze Zeit von einem Haus herunter fotografiert hat, aus sicherer Entfernung und wie er dann alle seine Bilder mutmaßlich beisammen gehabt hat, hat er noch keine Geschichte gehabt, schätze ich jetzt einmal, und hat sich dann mit seinen beiden Aufpassern mitten in die Demonstration bewegt, hat dort den Leuten ins Gesicht fotografiert, sehr auffällig, bis dann Ordner von der Demo gekommen sind, die ihm etwas abgeschirmt haben, bis dann die Polizei gekommen ist und dann hat plötzlich der Michael Bonvalot zu lachen begonnen und die Polizei wollte ihn rausführen und dann hat er gesagt, ja, Pressefreiheit, dann hat die Polizei gesagt, ja, bitte liebe Demonstranten, lasst ihn in Ruhe und was dann 2-3 Stunden später war, die Pressevereinigungen haben geschrieben, dass die Polizei dabei war, wie ein Reporter bedrängt wurde. Das habe ich bei Corona-Demonstrationen auch mehrmals erlebt. Da wird gezielt daran gearbeitet, dass Österreich, dass unsere Polizei, dass unsere Demonstranten schlecht darstellen und dass angeblich die so neutralen Reporter, die in Wirklichkeit aus meiner Sicht Antifa-Aktivisten sind, sich dann gut und arm präsentieren können. Du hast wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht, Florian, oder?
Ja, schlimm ist auch, dass da überhaupt keine Abgrenzung gibt. Es wird ja auch nie definiert, was das für Leute sind. Diese Antifa-Aktivisten, die werden dann teilweise noch als Experten interviewt und so weiter. Und die Mechanismen sind natürlich die gleichen, ob das jetzt gegen Globo Homo geht oder Corona. Diese Herrschaften haben natürlich stark provoziert und gerade bei den Corona-Demos gab es da offensichtlich auch Bündnisse mit ORF und Polizei, weil ja zufällig dann immer ein Kamerateam dort war, wo angeblich was passiert ist. Also da passieren schon ganz, ganz, ganz seltsame Dinge.
Und das hast, glaube ich, du mit Report 24 sogar etwas darüber geschrieben oder war es der Herr von DKB heißen die, glaube ich, die dann aufgedeckt hat, dass einer dieser Antifa-Journalisten von Facebook bezahlt wird, zumindest teilweise. Kannst du dich da noch erinnern?
Das hat, glaube ich, DKB gemacht, wundert mich aber gar nicht, weil die meisten dieser Missionare, die haben ja so viel Sendungsbewusstsein, dass sie dann natürlich auch Faktenchecker werden. Dazu muss man heutzutage überhaupt nichts gelernt haben, außer vielleicht die Tanzschule absolviert. Und das sind immer die gleichen Typen, ja. Also die hast du als Faktenchecker genauso wie linke Aktivisten auf der Straße und dann sind sie noch Pseudo-Journalisten, weil sie 3 Fotos machen können und werden dann von gewissen Journalistenvereinigungen wie diesem Presseclub Concordia in den 7. Himmel gelobt. Und dann geht es sogar so weit, Österreich ist ja zurückgestuft worden zu einer Wahldemokratie. Also ist in der Stufe der Demokratien um einiges weiter unten. Es ist auch recht spannend. Heute ist veröffentlicht worden das Ranking der Länder, wo die Pressefreiheit eben hochstehend ist oder nicht. Und wir sind jetzt, glaube ich, auf Platz 27 mittlerweile. Also da gibt es ganz, ganz viele Länder, die besser funktionieren. Einige davon sind auch in Afrika.
Müsste man sich ansehen, wie das zustande gekommen ist. Ich kann mich noch erinnern, wie wir einmal miteinander telefoniert haben und der Sebastian Kurz, glaube ich, gerade zum korruptesten Politiker der Welt gewählt wurde oder so. Und da haben wir uns dann beide einen Spaß daraus gemacht, wenn ich mich recht erinnere, und nachgesehen, ja, wer da überhaupt das ausspricht. Und ich glaube, du hast dann herausgefunden, das sind, weiß ich nicht, zwischen 25 Hanseln, die sich da irgendwie untereinander vernetzt haben und dann die korruptesten Politiker gewählt haben. Also das wird von den Medien dann so aufgebauscht, wie wenn das völlig große Institutionen wären, und in Wirklichkeit reicht oft ein kurzer Blick hinter die Kulissen, um festzustellen, dass das halt einfach eine Aktivistengruppe ist.
Ja, das kommt natürlich hinzu, dass dieses Ranking fraglich ist. Aber ich glaube, ich habe das vorher gar nicht fertig erzählt. Und zwar dieses Zurückstufen von Österreich zur Wahldemokratie, das wurde dann tatsächlich damit erklärt, dass es um die Pressefreiheit in Österreich so schlecht stünde. Und sie haben tatsächlich Beispiele genommen, dass eben so Typen wie dieser Bonvalo bei Corona-Demos angeblich so schlecht behandelt wurden. Also diese provozierten Fälle, wo Antifa-Aktivisten eigentlich aktiv auf friedliche Demonstranten losgegangen sind und provoziert haben, dann natürlich vielleicht einmal beschimpft wurden, was ich aber verstehe, weil ich glaube, kein Mensch findet es so toll, wenn ihm jemand eine Kameralinse ins Auge hält, so direkt, und man dann auch weiß, was mit diesen Fotos passiert, weil die tauchen dann auf irgendwelchen Denunziantenplattformen auf, wo man dann noch beschimpft wird. Mhm. Also da kann man schon einen gewissen Zorn der Menschen irgendwann einmal verstehen. Und diese Vorfälle, diese provozierten Vorfälle, wären angeblich der Grund gewesen, dass die Pressefreiheit in Österreich so schlecht ist und man darum Österreich runtergestuft hat, eben nur zur Wahldemokratie. Also die Mechanismen, die da im Hintergrund stehen, oder zumindest die Begründungen dafür, sind absolut haarsträubend.
Dabei gäbe es ja wirklich Dinge, die man kritisieren könnte. Eines davon hast du angesprochen, dass die Staatsanwaltschaft in Österreich weisungsgebunden ist. Ist ja ein Wahnsinn, aber über das, das wird dann nicht thematisiert, sondern nur Antifa-Aktivisten, die bewusst auf Demonstrationen provozieren.
Ja. Was wir übrigens komplett außer Acht lassen, ich habe es jetzt selbst noch nicht nachgelesen, aber bei einem Kollegen gelesen, der sich mit dieser Gesetzesnovelle beschäftigt hat. Die Regierung träumt offensichtlich davon, dass sich in Österreich nur noch Journalist nennen darf, der einen Kurs beim Bundesministerium absolviert hat. Also mittlerweile wollen sie jetzt irgendwie Journalistenlizenzen vergeben. Das ist alles ganz spannend, hat mit Demokratie natürlich nichts zu tun, weil wenn ich da jetzt bei der Regierung in den Hintern kriechen muss, damit ich mich Journalist schimpfen lasse, ja. Ich glaube, dass das zwar jetzt primär in die Richtung geht, wer darf denn eine staatliche Förderung bekommen? Und die kriege ich natürlich dann nur noch, wenn ich diese staatliche Lizenz habe.
Ja, so wie man beim Presserat, so wie der Presserat, der ein Privatverein ist, der jetzt auch ständig um Geld bettelt, weil er zwar mehr als die den Inflationsausgleich bekommen hat, aber trotzdem noch mehr Geld haben möchte für die fragwürdige Kontrolle der Medien. Da hat man ja auch versucht, dass man Presseförderung daran anschließt, dass der Presserat sein grünes Licht mehr oder weniger gibt. Und das mit den Journalisten, dass die eine Ausbildung haben sollten, wäre dann der nächste Schritt, was wahrscheinlich lustig ist, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich da anfrage, ob ich, nachdem, dass ich jahrelang eh schon tätig bin oder du, ob wir da teilnehmen daran dürfen, dann wird es wahrscheinlich gerade keinen Platz geben oder so.
Ja, also wir würden das wahrscheinlich nicht bestehen. Ich würde es aber lustig finden, also wenn sie so einen Lehrgang anbieten beim Bundeskanzleramt zum Beispiel, dann fahren wir halt einmal hin und hören uns das an. Das kann schon ganz interessant sein.
Ich hab meine journalistische Ausbildung, einen guten Teil davon, bei einem linken Wiener Verein gemacht. Das war teilweise anstrengend, aber sehr gut. Ich habe davon profitiert, sehr billig war es auch. Also ich mache gern noch einen nächsten Kurs und im Bundeskanzleramt sowieso. Da lernt man dann einmal die anderen Kollegen kennen, ist sicher lustig. Aber wir haben noch einen konkreten Punkt zum Ansprechen und dann können wir, außer du hast noch etwas Wichtiges, schon langsam aufhören. Das Problem ist nämlich so wie bei dir, dass mit Verhetzungsanklagen oder bei uns 3G-Geschichten und sonstiges oder wie es jetzt bei Auf1 ist, Markenrechtsstreitigkeiten, dass man uns das Leben ständig schwer macht und da die Meinungsäußerungsmöglichkeit dann auch sehr stark einschränkt. Jetzt ist es ähnlich gegangen, den Martin Sellner, jetzt muss ich ja Zensur nachrechnen, glaube ich, den Martin S. aus Wien, der steht ja, glaube ich, am Donnerstag vor Gericht, auch wegen einer aus meiner Sicht zumindest eher harmlosen Aussage. Ich glaube, er hat gesagt, ich mache mir das natürlich nicht zu eigen, als die Hausdurchsuchungen bei den angeblichen Reichsbürgern in Deutschland stattgefunden haben, die als großes mediales Spektakel aufgezogen waren, hat der Martin Sellner irgend so etwas Ähnliches gesagt, wie er findet, dass manches Asylheim gefährlicher ist wie die ganzen Reichsbürger gemeinsam, und das ist angeblich jetzt auch Verhetzung. Und da meine Frage an dich, Florian, wie wird es da weitergehen, wenn die Gesetze, gerade was LGBTQ-Wahnsinn und so betrifft, wenn die immer strenger werden? Ist da irgendwann dann noch normale Berichterstattung möglich, oder wird es jetzt ganz, ganz eng irgendwann für uns werden?
Ich denke, man muss aufstehen und man muss dagegen auftreten, was da für Tendenzen sind. Man hat natürlich mit einer freiheitlichen Partei unter Herbert Kickl einen starken Partner, die verstehen, dass Meinungsfreiheit, Pressefreiheit wichtig sind. Wichtig ist halt tatsächlich, dass man diesen ganzen linken Umtrieben entgegentritt, weil wir haben sie ja nur, und die Gesellschaft ist nur so weit gekommen, wie sie jetzt ist, weil wir dieses Prinzip hatten, der Klügere gibt nach. Das ist ein Blödsinn, ja. Der Klügere gibt nie nach. Das darf man nicht tun. Wenn ich sehe, dass Unrecht geschieht, dass Grundrechte tatsächlich, sagen wir das nochmal, ja, mit Füßen getreten werden, dass die Verfassung mit Füßen getreten wird, dass all die Prinzipien, die uns wichtig sind, da verletzt werden, muss ich hingehen und dagegen auftreten. Und wir haben das verlernt, oder wir haben es nicht in uns. Wir sind konfliktscheu oder glauben eben, dass manche Dinge sind so absurd, da braucht man nicht dagegen ankämpfen. Das Gegenteil ist wahr. Also ich habe mit einem Bekannten heute diskutiert, der hat wieder gesagt, ja, der und der Lehrer in der Schule, der sagt das und das. Ja, sagen wir es einmal zum Thema LGBTQ. Mhm. Und ich habe gesagt, naja, dann ist es deine Aufgabe, dass du hingehst und das richtig stellst. Und dann sagt er, naja, aber dann werden ja meine Kinder darunter leiden in der Schule, weil die Lehrer werden sie das spüren lassen. Und dann sage ich, du musst da hingehen und das klären, weil wenn du es nicht klärst, dann wird das zu Recht und Gesetz und deine Kinder werden genauso darunter leiden, weil sie diesen Schwachsinn jeden Tag hören müssen. Wenn wir uns nicht erkämpfen, die Gesellschaft, die wir haben wollen, nämlich eine freie Gesellschaft, eine wirklich pluralistische Gesellschaft, was die Meinung betrifft, und all unsere Grundrechte erhalten bleiben, dann werden wir das verlieren. Und das ist auch die Aufgabe des Journalismus, des freien Journalismus, der freien Medien, dass wir uns diesem Wahnsinn entgegenstellen. Sei es jetzt eben dieser Gender-Wahn, diese ganzen blöden Behauptungen über den Klimawandel angeblich, sei es Corona, was auch immer. Wir müssen nicht die Grenzen des Sagbaren ausloten, sondern wir müssen uns das erhalten, was klar war in den letzten Jahrzehnten, dass man sagen darf, was man sagen muss. Es wird uns ja ständig etwas weggenommen, weil diese sogenannten Linken ja ständig Landnahme machen. Sie schauen, dass sie eben unsere Grenzen eigentlich einschränken, dass man immer weniger und weniger und weniger sagen darf. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen.
Sonst enden wir in der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und da finde ich gut, du hast das kurz angesprochen, dass die FPÖ da jetzt richtig Wetter gemacht hat im Nationalrat, aber auch in den Medien, wie bekannt wurde, dass dich Van der Bellen angezeigt hat. Magst du kurz erzählen, was da abgegangen ist?
Ja, das war eine sehr stabile Aktion, hauptsächlich vom Herrn Hafenecker, der auch ein wunderschönes Video aufgenommen hat und auch gesagt, also er hat im Grunde genommen meine Aussage bestätigt, bei ihm geht es halt ein bisschen leichter mit der parlamentarischen Immunität, aber im Grunde genommen ist er schon ein Verfechter der Meinungsfreiheit und sagt, das geht nicht, dass man wegen solchen Lappalien vor Gericht geschleppt wird. Und er glaubt eben auch, dass es sich um eine politisch motivierte Verfolgung handelt, und er versucht es auch, den Beweis dafür zu bekommen, indem alle Ministerien von den Freiheitlichen gefragt wurden, wie viele solche Verfolgungshandlungen gab es denn in der Vergangenheit. Und da können jetzt verschiedene Ergebnisse rauskommen. Es kann zum einen rauskommen, dass es ganz, ganz viele gab, also dass die Grünen vielleicht schon gegen andere Medienhäuser und Journalisten vorgegangen sind. Wir haben es nur nicht gehört. Es kann aber auch sein, dass rauskommt, dass ich der Einzige bin, wo sie es halt jetzt mal probieren. Und beide Ergebnisse wären wahnsinnig spannend und da kann man nur froh sein, dass man so eine Partei hat im Parlament, die sagt, Meinungsfreiheit ist wichtig und die sich dafür einsetzen, auch mit parlamentarischen Anfragen, um Aufklärung zu haben. Wir haben das heute auch noch gar nicht thematisiert. Diese Methodik, gegen einzelne Bürger vorzugehen oder gegen Andersdenkende vorzugehen, die habt ja eigentlich, die Grünen haben die erfunden. Das basiert auf der Eva Klawischnik. Die hat auch nicht mit anderen Meinungen umgehen können und hat eben begonnen, einzelne Bürger zu klagen. Und auch diese Art zu klagen ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise unredlich, weil ich sowohl natürlich von meiner Partei aus als auch von der öffentlichen Funktion über Gelder verfüge, wo ich quasi rechtliche Schritte einleiten kann, die mich selbst gar nichts kosten. Das ist ein wahnsinniges Ungleichgewicht. Das hat man ja auch gesehen, zum Beispiel der Fall der Sigi Maurer gegen diesen komischen Wirten, der sie da angeblich beleidigt hat. Das heißt, der mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird, mit unglaublichen Geldern und den besten Anwälten auf eigentlich kleine Bürger, die sich da kaum noch wehren können. Und die Intention dahinter ist völlig klar. Es soll jegliche Kritik abgedreht werden. Es soll keine Kritik an der Grünen Partei geben. Und das wird eben durch Ausnutzung unseres Rechtsstaates versucht. Ja, das finde ich grundsätzlich unregelig.
Bestrafe einen, erziehe Hunderte. Es wird sich dann jeder überlegen, wenn er gehört hat, dass da ein Freund einmal einen Anwaltsbrief bekommen hat, die meistens überteuert und gar nicht immer so klar sind, wie sie es am ersten Augenblick liest. Aber da schüchtert man natürlich die Menschen ein und jeder erzählt das weiter und dann sagt jeder, ne, das sage ich lieber nichts mehr. Und das ist ein Klima, das in einer Demokratie, glaube ich, nichts verloren hat, gerade bei Kleinigkeiten.
Und genau das müssen wir uns erkämpfen, weil wir wollen eine Demokratie und wir wollen nicht diese Unterdrückung anderer Meinungen und wir wollen Diskussionen. Und ich bin der Letzte, der dann einmal sagt, ich habe nicht zum Beispiel Unrecht, ich kann auch Unrecht haben, ich kann was falsch recherchiert haben, ich kann was falsch verstanden haben. Man muss einmal wieder in eine Gesellschaft kommen, die Diskussionen zulässt, wo man sich wirklich hinsetzt und sagt, ich habe die Meinung A, ich habe die Meinung B, ich habe die Meinung C, jetzt reden wir drüber und vielleicht kommen wir im Gespräch drauf, dass einer von den drei Recht hat, vielleicht haben alle drei Recht, vielleicht hat keiner Recht. Und diese Diskussionsverweigerung, die eigentlich auf Franitzky beruht, die ist ganz fürchterlich und die ist auch so ein erster Punkt, wo man schon merkt, es geht mit einer Gesellschaft bergab und in die falsche Richtung.
Du sprichst die SPÖ an, dieses Fass werden wir heute nicht mehr aufmachen. Vielleicht machen wir ein anderes Mal einen Infodirekt-Live-Podcast, jetzt dann in den nächsten Tagen zum Thema SPÖ. Da gäbe es nämlich viel zu erzählen. Wo es sicherlich auch viel zu erzählen geben wird, ist dann, wenn die parlamentarischen Anfragen von Christian Hafenecker beantwortet sind. Er ist ja der Mediensprecher der FPÖ und den werden wir dann auch demnächst wieder einmal zu einem Infodirekt-Live-Podcast einladen, um mit ihm auch über das neue ORF-Gesetz zu sprechen, über ungerechte Urteile und natürlich auch über deinen Fall, Florian. Wann hast du gesagt, hast du die Gerichtsverhandlung am 24. Mai am Landesgericht
Linz? Genau. Am 24. werden wir aber eh noch einiges dazu publizieren, weil wir wollen natürlich, dass viele Menschen dort sind, dass viele Menschen diesem Verfahren beiwohnen als Zeugen, beziehungsweise dass sie einfach feststellen, ob der Rechtsstaat da in Gefahr ist oder ob da ordentlich gearbeitet wird.
Van der Bellen wird aber wahrscheinlich nicht als Zeuge dort aussagen, oder? Habt ihr ihn schon beantragt?
Ich glaube, das wäre schon wichtig, dass wir den Herrn Van der Bellen laden, weil er ist ja offensichtlich beleidigt worden und er soll uns heute auch erklären, was der konkrete Schaden ist, der ihm da droht aus meiner Aussage. Also wenn er mir glaubwürdig versichern kann, dass er da wirklich wochenlang im Eck gesessen ist und geweint hat, weil ich so gemein zu ihm war, dann werde er mir natürlich auch entschuldigen. Ja. Also dann würde er mir leid tun, aber ich möchte es verstehen. Und das ist halt auch wieder das Gespräch, das man braucht. Na, man muss miteinander reden, weil wenn er mal irgendwie klar machen kann, dass ich da vielleicht wirklich einen Fehler begangen habe, dann würde die Situation ganz anders aussehen. Momentan fällt es mir halt sehr schwer, Und da muss man ihn wahrscheinlich persönlich befragen dazu.
Nimmst ihm eine Stange Marlboro mit, dann hat er einen Tag genug, dass er seine Seele trösten kann vielleicht. Florian, jetzt eine letzte Frage noch. Wenn man dich im Prozess unterstützen möchte, wenn man deine Arbeit verfolgen möchte, wo kann man das am besten tun?
Also wir haben generell das Prinzip Report 24, dass wir von den Lesern unterstützt, finanziert werden. Dazu gibt es die Seite report24.news/unterstützen mit UE geschrieben, weil Umlaute gibt es ja nicht so im Internet. Also report24.news/unterstützen und dort sieht man dann, wie man uns helfen kann, wer das möchte. Am schönsten ist natürlich, wenn man jedes Monat einen kleinen Betrag hat, den man vielleicht für die GIS oder sonst irgendwo auch zahlen würde. Das bringt uns natürlich ganz, ganz stark voran.
Perfekt. Und dann eben, wenn man dich persönlich kennenlernen möchte, am 24. Mai vor dem Landesgericht in Linz um 10.15 Uhr. Großer Prozess gegen unseren Lieblingspräsidenten Alexander Van der Bellen.
Ja, eigentlich kein Prozess gegen mich, aber der Van der Bellen hat halt da irgendwas damit zu tun. Schauen wir mal.
Im Sinne der Deutungshoheit deuten wir das jetzt einfach um.
Genau. Ja, ich würde gerne unsere schöne Sendung noch abrunden mit einem kleinen Statement.
Bitte.
Wie ich die Arbeit der Journalisten eigentlich verstehe. Und ich denke, dass der Journalismus, ein sauberer Journalismus, daraus besteht, dass ich berichte, dass ich recherchiere und darüber berichte und nicht, dass ich missioniere, weil meine Meinung als Journalist nicht wichtig ist und ich muss nicht Pfarrer sein und andere Leute von meiner Meinung überzeugen. Ich muss nur schreiben, was ist. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass der Medienkonsument eigentlich das Recht hat, in Ruhe gelassen zu werden. Das haben ganz, ganz viele vergessen, die den ganzen Tag nur missionieren. Ich kann mittlerweile nicht einmal mehr in ein Geschäft gehen und mir Bananen kaufen oder was auch immer, ohne dass ich riesengroße Fahnen habe, wo gezeigt wird, Multikulti ist so toll und schwul-lesbisch ist toll und Transgender ist toll und weiß der Teufel was. Auf jeder Ecke, ganz egal, wo ich bin, muss ich Werbebotschaften haben, wo mich irgendjemand überzeugen und missionieren will. Und das widerspricht ganz zentral dem Prinzip, dass die Menschen das Recht haben, in Ruhe gelassen zu werden. Und das ist ein Prinzip, das ich sehr schätze und wo ich auch glaube, dass wir hin müssen und wo der Journalismus, ein sauberer Journalismus, einen großen Teil dazu beitragen kann.
Ja, da bin ich gespannt, ob es so einen sauberen Journalismus geben kann oder ob einfach ein Wettstreit der besten Meinungen stattfinden muss. Und leider ist halt das ganze Leben schon ein Kampffeld jetzt. Es gibt keine sichere Rückzugsorte mehr. Jetzt habe ich nur noch eines vergessen, Florian, das muss ich anstaltshalber jetzt noch machen. Liebe InfoDirect Live-Podcast-Zuhörer, wenn ihr noch eine Frage zum Thema an Florian habt, dann bitte kommt noch schnell in den InfoDirect Telegram-Kanal und zeigt dort auf. Ich habe nämlich angekündigt, dass man Fragen stellen kann und jetzt haben wir so intensiv miteinander gesprochen. Und ich habe schon eine Zeit lang keinen Podcast mehr gemacht, dass ich das vergessen habe, dass ich zwischendurch einmal ankündige. Aber jetzt anstandshalber und ein bisschen auch ernst gemeint, wenn noch eine Frage ist, Florian, hast du schon noch Zeit, oder?
Ja, freilich.
Normalerweise haben wir aber jetzt noch fast 90 Minuten die Menschen eh zu Tode geredet. Und dann gibt es eh keine. Doch, Eike möchte sprechen. Lieber Eike, herzlich willkommen in der Sendung.
Schönen Abend. Ich weiß nicht, ob es schon angesprochen wurde, ich war leider nicht die ganze Zeit dabei. OE24 hat jetzt eine Petition gestartet gegen die ORF-Steuer. Was haltet ihr davon?
Na, danke für die Frage, Florian. Magst du was sagen dazu?
Ich habe die Petition schon gesehen. Ich muss mir es noch durchlesen, ob das unterstützenswert ist. Im Grunde genommen ist es halt schwierig. OE24 ist auch Teil des Boulevards, kriegt Unsummen natürlich großteils auch von der Wiener SPÖ. Ja, da könnte man es drüber philosophieren, ob die Berichterstattung da vielleicht ein klein wenig beeinflusst werden könnte. Es ist jetzt nicht unbedingt der primäre Partner, aber ich würde mir selbst widersprechen, wenn ich sage, wenn diese Herrschaften dort wirklich einmal das Richtige wollen, dass man sie nicht unterstützen sollte. Ich muss es erst durchlesen, habe ein bisschen Bauchweh dabei Aber grundsätzlich natürlich, diese ORF-Zwangssteuer ist abzulehnen, weil es auch nichts anderes ist wie Raub mit Staatsgewalt. Und wenn man ganz genau sein will und wieder in Richtung Menschenrechte geht, dann gibt es natürlich auch das Verbot, dass man einen Vertrag unter Zwang abschließt. Also beide Vertragspartner müssen immer alles freiwillig machen. Und grundsätzlich könnte man da schon sehr, sehr viele Argumente finden. Also schauen wir es uns einmal ganz wertungsfrei an. Ich habe auch schon kurz überlegt, ob ich es gleich einmal intuitiv unterschreiben soll. Mich hat ein wenig abgeschreckt, dass ich dort meine komplette Adresse angeben muss. Da sind wir dann wieder bei Themen, die wir heute schon beschrieben haben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das notwendig ist, wenn ich eine Petition unterstützen will.
Florian, du verstehst das mit Freiheit noch immer nicht. Du hast natürlich die Freiheit, dass du deine ORF-Zwangsabgabe nicht bezahlst. Dann hast du auch die Konsequenz in Freiheit gewählt, dass dir dann dein Hab und Gut weggenommen wird oder dass du halt dann eine Ersatzstrafe antreten kannst. Das ist ja so wie bei der Impfung, deine freie Entscheidung. Also ich verstehe die Kritik da überhaupt nicht natürlich. Aber ein ernster Punkt von mir noch zur Petition. Ich bin bei Petitionen immer sehr kritisch, weil ich oft das Gefühl habe, dass es nur darum geht, möglichst viele Adressen einzusammeln und dann natürlich viele Menschen sagen, jetzt habe ich eh schon 3 Petitionen oder Volksbegehren unterschrieben. Das reicht jetzt wieder, jetzt brauche ich nicht mehr tun. Und ich glaube, es braucht mehr wie ein paar Unterschriften, um Böses abwenden zu können. Jetzt hat noch jemand aufgezeigt, der hat aber wieder aufgegeben. Eike, vielen Dank für deine Fragen, für deine Frage. Florian, dir danke ich fürs Teilnehmen. Ich glaube, wir sind durch, oder magst du noch etwas sagen?
Wenn keiner mehr Fragen hat, dann können wir das gerne beenden und einen verdienten Abend genießen.
Genau. Florian, vielen Dank, dass du wieder dabei warst, dass du dir nach einem langen Arbeitstag Zeit für InfoDirect genommen hast, für deinen Prozess gegen Van der Bellen, wo du ihn ins Boxhorn hauen wirst hoffentlich und nicht er dich. Dafür wünsche ich dir viel Glück und wir werden mit InfoDirect hoffentlich auch vor Ort sein und dann vielleicht sogar das erste oder zweite Interview mit dir dann vor und nach dem Prozess führen können und dann auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. So, also lieber Florian, danke nochmal fürs Mitmachen und schönen Abend.
Schönen Abend, Servus.
Liebe InfoDirect-Zuhörer, das war der InfoDirect-Live-Podcast am 3. Mai 2023. Zu Gast war der Report 24 Herausgeber Florian Machl. Wir haben gesprochen über den Tag der Pressefreiheit, der ja von manchen eher als Tag der Heuchelei wahrgenommen wird, beispielsweise von mir. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann vergesst nicht liken, teilen, kommentieren und wenn ihr InfoDirect unterstützen wollt, dann das Magazin InfoDirect abonnieren und Report 24 unterstützen, habt ihr gehört, einfach Report 24 News besuchen und da werden Sie geholfen. So, das war es jetzt wirklich. Also liken, teilen, kommentieren. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.